DW Menschen und Märkte.
Im Studio ist Rolf Wenkel mit folgenden Themen: Terrorvorwürfe gegen Katar und warum das deutschen Unternehmen auf die Füße fallen kann. Big Brother aus Peking wacht über alles, auch über Chinesen, die im Ausland mehr als 130 Euro ausgeben. Und schließlich 50 Jahre Sechstagekrieg. Wir haben zwei Reportagen aus Gaza und dem Westjordanland für Sie vorbereitet. Schön, dass Sie zuhören. Das war schon sehr überraschend. Bahrain, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Jemen und Ägypten haben gestern alle diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen und den Luftraum für katarische Flugzeuge gesperrt. Der Vorwurf lautet, Katar unterstütze Terrororganisationen wie den Islamischen Staat. Das Land lebt fast ausschließlich vom Export seiner Bodenschätze, Erdöl und Erdgas, und ist mit mehr als 300 Milliarden Dollar einer der weltweit größten institutionellen Anleger. Auch in Deutschland. Michael Braun.
Katar ist zwar nur der kleinste Ölproduzent innerhalb der OPEC, aber das Emirat ist zugleich der weltgrößte Exporteur von Flüssiggas. Alles zusammen hat die Finanzreserven des Landes, vieles davon zusammengefasst im Staatsfonds Qatar Investment Authority, auf gut 330 Milliarden Dollar steigen lassen. Das Geld wird investiert, zuletzt auch in die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd, denn die, so ihr Vorstand Rolf Haben Jansen im NDR, hätte ihre Zukunft kaum mehr alleine finanzieren können.
Fairerweise wäre es für uns auf Dauer schwierig, alleine zu bleiben, auch weil wir keinen Zugriff haben auf die großen Schiffe. Und dann hätten wir massiv investieren müssen und unsere Bilanz ist wahrscheinlich nicht stark genug, um das auf eigene Kraft alles zu tun.
Seit ein paar Tagen ist Hapag-Lloyd deshalb mit der Containerreederei United Arab Shipping fusioniert und hat nun zwei neue Großaktionäre, mit 14,4% die Qatar Investment Authority und mit 10,1% einen saudischen Staatsfonds. Freund und Feind in der nahöstlichen Fehde hat Hapag-Lloyd also nun im Aktionariat sitzen. Die Frage, wie unangenehm das werden könnte, beantwortet das Unternehmen nur mit kein Kommentar. Die Sorgen sind also groß. Anderswo wird erstmal abgewartet. Bei der Deutschen Bank etwa, wo Mitglieder der katarischen Herrscherfamilie offiziell 6,1, inzwischen aber wohl rund 9% der Aktien halten. Oder bei VW, wo die Kataris 14,6% der Stammaktien besitzen. Siemens ist zu 3,2% im Eigentum des gasreichen Emirats. Die Konzerne schauen mit Sicherheit hin, wie sich der Konflikt entwickelt.
Die Aktieninvestitionen von Katar würden für deutsche Unternehmen wie etwa der Deutschen Bank, Volkswagen oder Siemens erst dann ein Problem, wenn Katar auf internationale Bannlisten gesetzt würde, beispielsweise seitens der USA,
sagt der Jurist und Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz Klaus Nieding. Noch heute scheuen etwa deutsche Banken, Industrieprojekte mit dem Iran zu finanzieren, aus Angst, sie könnten der amerikanischen Ausgrenzungspolitik gegenüber dem Iran auf die Füße treten und dann auch vom amerikanischen Markt vertrieben werden. Sollte Katar zum internationalen Schurkenstaat werden, so Nieding, wüssten sich die Beteiligten in der Praxis zu helfen.
Ich gehe davon aus, dass in einem solchen Fall dann Bemühungen gestartet werden unter Einschaltung von Investmentbanken und Ähnlichen, dass das Paket, was Katar an dem betreffenden Unternehmen hält, gegebenenfalls an einen anderen Ankerinvestor weitergereicht wird.
Bisher hört man aber nichts vom schurkenhaften Verhalten der Kataris in ihren ausländischen Beteiligungen. Beim Essener Baukonzern Hochtief waren sie bis 2015 mit 11% beteiligt. Im Aufsichtsrat hätten sie eine konstruktive Rolle gespielt, ist zu hören. In der Deutschen Bank benehmen sie sich wie ein normaler Finanzinvestor. Bei SolarWorld hat Katar den Verlust seiner 29% Beteiligung in den Konkurs gehen sehen.
Michael Braun über Katar als Großinvestor in Europa. Die Behörden in China bestätigen mal wieder ihr Image als absolute Kontrollfreaks. Das digitale Leben der Chinesen wird bereits größtenteils überwacht. Dank Kameras und Biometrie-Tracking gilt das inzwischen in vielen Bereichen auch fürs echte Leben. Nun verschärft China die Finanzkontrollen, angeblich um Schmuggel und Geldwäsche zu bekämpfen. Das Ganze dürfte aber noch andere Gründe haben. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
Wer gibt wo, wie viel Geld für welche Waren und Dienstleistungen aus? Ab Herbst will China finanzielle Aktivitäten seiner Bürger im Ausland verstärkt überwachen. Nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua müssen Chinas Banken ab September jedes Mal melden, wenn ein Chinese im Ausland mit seiner Kreditkarte 1000 Yuan oder mehr ausgibt. Umgerechnet sind das rund 130 Euro. Auch wenn Chinesen im Ausland entsprechend Bargeld abheben, wird das künftig automatisch getrackt. Offiziell richtet sich die neue Regel gegen Geldwäsche und andere illegale Finanztransaktionen. Dahinter stecken dürfte aber auch die Furcht vor weiterer Kapitalflucht. Auch könnten Chinas Behörden künftig einfacher gegen Schmuggel von Luxusgütern vorgehen. Im Kern aber zeigt das Ganze vor allem eines: In China bleibt dem Staat bald nichts mehr verborgen, was seine Bürger tun. Die Überwachung wird auf alle Lebensbereiche ausgedehnt, künftig eben auch auf Aktivitäten von Bürgern, die im Ausland auf Reisen sind. Weltweit gibt niemand im Ausland so viel Geld aus wie Chinesen. Im vergangenen Jahr summierten sich alle chinesischen Kartenzahlungen im Ausland auf einen Wert von gut 100 Milliarden Euro.
Steffen Wurzel aus Shanghai. Gestern hat sich der Beginn des Sechstagekrieges zum 50. Mal gejährt. Israel schlug damals mehrere arabische Armeen und besetzte unter anderem das Westjordanland und Ostjerusalem. An diesem Besatzungszustand hat sich seit Jahren nichts geändert. Und es liegt daran, dass er wirtschaftliche Vorteile bringt. Und zwar nicht nur für einige israelische Unternehmen.
Eine Textilfabrik ganz im Norden des Westjordanlandes, nahe der Stadt Jenin. Es ist eine große alte Halle, keine 200 Meter vom Grenzübergang der israelischen Armee entfernt. Ein Sweatshop. Nähmaschinen rattern, Bügeleisen zischen, Arbeiterinnen fügen weiße Stoffteile zu T-Shirts zusammen. Die Fabrik steht im Westjordanland, aber auf dem kleinen, eingenähten Label steht Made in Israel. Der palästinensische Unternehmer Abu Wassim Omari produziert ausschließlich für die israelische Bekleidungskette Honigmann. Ohne den Vertrag mit Honigmann gäbe es keine Arbeit, klagt der 59-Jährige.
Stell dir mal vor, ich würde 100 Kartons mit Klamotten über den Flughafen Tel Aviv exportieren wollen. Dann würden die Israelis sagen, wir brauchen 20 Tage, um die Lieferung zu überprüfen. Das heißt, die Lieferung bleibt 20 Tage im Flughafen hängen und kostet mich 100.000 Dollar zusätzlich.
Zu hohe Kosten, um international noch wettbewerbsfähig zu sein. Das hängt auch damit zusammen, dass Israelis und Palästinenser Anfang der 90er Jahre vereinbart hatten, dass Import-Export mit Drittländern unter israelischer Aufsicht steht. Diese Pariser Protokolle sollten vorübergehend die Wirtschaftsbeziehungen regeln, vorübergehend bis zu einem endgültigen Abkommen. Das ist 23 Jahre her.
Alles geht durch Israel. Um zum Beispiel ein T-Shirt zu produzieren, musst du nach dem Pariser Protokoll 18% der Rohmaterialien von Israel beziehen. Die Taschen, die Kartons, die Etiketten kommen aus Israel. Das kostet dreimal mehr, als wenn es aus der Türkei käme.
Israel exportiert jedes Jahr Waren im Wert von fast 3 Milliarden US-Dollar in die palästinensischen Gebiete. Palästina war 2015 damit der viertwichtigste Handelspartner für Israel. Selbst Toilettenpapier kaufen die Palästinenser für 17 Millionen Dollar in Israel ein. Der palästinensische Unternehmensberater Samba Hur zählt weitere Beispiele auf.
All of our petroleum comes from Israel. 90% of our electricity comes from Israel.
Unser ganzes Benzin kommt aus Israel. 90% unseres Stroms kommt aus Israel. Unseren gesamten Handel wickeln wir mit Israel ab. Für Israel ist das ein großes Geschäft und Geschäft ist gut. Diese Besatzung macht es möglich, dass viele Unternehmen in Israel überleben können.
Beim Besuch in der Textilfabrik in Jenin fällt noch etwas auf. Israels Wirtschaft ist nicht die einzige Seite, die Vorteile aus dem gegenwärtigen Status quo zieht. Abu Wassim Omari erzählt, dass er auch auf dem palästinensischen Markt mit seinen Produkten seit Jahren keine Chance mehr hat. Seine Kleidung ist einfach zu teuer im Vergleich zu den Importen aus China.
Und mal ehrlich, wer profitiert denn von den Importen? Die Autonomiebehörde. Die Behörde bekommt so stabile Steuereinnahmen. Von meinen Arbeitern könnten sie nichts nehmen.
Abu Wassim zahlt den Arbeiterinnen seines Sweatshops nämlich nur den Mindestlohn. Und davon kann die palästinensische Autonomiebehörde kaum Steuern abziehen. Sie braucht aber Geld und kurbelt deshalb den Import von Waren weiter an. Das heißt, Abu Wassim ist der Meinung, der Status quo bringt seine Textilfabrik bei Jenin immer weiter in die Abhängigkeit seiner israelischen Auftraggeber.
Das war ein Bericht von Thorsten Teichmann aus dem Westjordanland. Kaum Einnahmen also auch für die palästinensische Autonomiebehörde. Und das hat Folgen, unter anderem für die Stromversorgung.
In der Firma Bol Bol in Gazastadt werden Bindeglieder aus Metall für Klappleitern hergestellt. Vor jeder der drei großen Stanzen sitzt ein Arbeiter und wirft die fertigen Metallteile in eine Kiste hinter sich. Dieser Betrieb, das sieht man sofort, lief schon mal besser. Und die drei Männer an den Stanzen stellen 75% der Belegschaft von Talab Bol Bol dar. Er hat nur noch 4 Leute. Vor 10 Jahren waren es noch 60. Und vor ein paar Wochen hatte er noch einige Arbeiter mehr als jetzt. Aber dann musste er sparen, erzählt der 64-Jährige. Weil die Stromkosten gestiegen sind, musste ich wirtschaftlicher werden. Also habe ich ein paar Leute entlassen müssen, um so die höheren Kosten für Energie aufzufangen. Der Metallverarbeitungsbetrieb Bol Bol, der vor allem Gaskochplatten herstellt, kann nur noch produzieren, weil Dieselgeneratoren den nötigen Strom liefern. Rund 300 Schekel am Tag kostet ihn der Sprit für die Generatoren, erzählt Talab Bol Bol. Das sind umgerechnet knapp 80 Euro. Auf den Strom aus dem öffentlichen Leitungsnetz kann sich im Gazastreifen niemand mehr verlassen. Betriebe, Krankenhäuser, Familien, alle setzen auf Generatoren, seit die ohnehin schon schlechte Stromversorgung in den vergangenen Monaten noch schlechter geworden ist. Der Stromausfall ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Zwischen 2 und 4 Stunden Strom am Tag liefert das öffentliche Netz noch im Schnitt. Das einzige E-Werk in dem abgeriegelten Küstenstreifen steht wegen Spritmangels still. Und die palästinensische Autonomiebehörde von Präsident Abbas hat angekündigt, auch die Zahlungen für Stromlieferungen aus Israel einzustellen. Zusätzlich hat Abbas die Gehaltszahlungen für staatliche Angestellte im Gazastreifen gekürzt, um Druck auf die dort regierende Hamas zu machen. Der Markt von Gaza Stadt. Es ist Ramadan, doch die Kunden versuchen bei den Einkäufen für das abendliche Fastenbrechen zu sparen, denn schließlich muss ja auch Diesel für die Generatoren gekauft werden. Seine Familie müsse noch mehr rechnen als sowieso schon, berichtet dieser Mann auf dem Markt. Die Lage ist schlimm, wegen der Gehaltskürzungen, aber auch insgesamt. Die Leute, die du hier siehst, kommen alle nur zum Gucken. Kaufen können sie nichts. Die Stromkrise trifft die von Arbeitslosigkeit und Armut gebeutelte Bevölkerung mit voller Wucht, so wie diese Frau. Wegen der Stromausfälle verderben uns Lebensmittel und wir müssen sie wegwerfen. Das kostet Geld. Der Kühlschrank fällt uns eben ständig aus. Und das, wo ja schon die Gehälter gekürzt wurden, das ist nun noch eine zusätzliche Last. Ortswechsel. Für Hamada El-Ashi ist die Stromkrise gerade kein Thema. Früher, sagt er, seien wegen der ständigen Stromschwankungen immer wieder Elektrogeräte kaputt gegangen. Nun steht der 43-jährige Unternehmer auf dem Dach seines Elternhauses und blickt stolz auf 10 jeweils zimmertürgroße Solarpaneele, made in China. Seit 16 Monaten versorgen sie die 5 Wohnungen und die Werkstatt in dem Haus mit Strom und Hamada ist mit seinem Kauf voll zufrieden. Ich hatte 2 Gründe, den Strommangel und ich wollte die hohen Kosten senken. Das ist gelungen, ich konnte sie halbieren, im Vergleich zu dem, was ich vorher mit dem Generator bezahlt habe. Aus dem öffentlichen Stromnetz bekomme ich nur noch maximal 4 Stunden Strom am Tag. Solartechnik, sie könnte die Antwort sein auf die Stromkrise im Gazastreifen. Denn wenn das von Arbeitslosigkeit und Armut gezeichnete Gebiet irgendetwas ausreichend hat, ist es Sonne. Doch so einfach ist es natürlich nicht und deswegen könnten die Geschäfte von Khalil El-Jabari auch besser laufen. Seit 7 Jahren verkauft er Solaranlagen und nachdem der Anfang schwierig war, könnte er jetzt eigentlich mehr Umsatz machen, sagt er, theoretisch. Die Leute kennen Solarenergie jetzt besser und haben auch Vertrauen. Der Bedarf ist ebenfalls gestiegen. Viele würden sich gerne eine Anlage kaufen, können es sich aber nicht leisten. Denn eine Anlage aus Zellen, Umwandler und Batterien, wie sie nötig wäre, um eine durchschnittliche Familie in Gaza mit Strom zu versorgen, kostet ca. 10.000 Schekel, umgerechnet etwas mehr als 2.500 Euro. Das ist für die meisten im Gazastreifen ein Vermögen und daher müssen sie weiter auf Dieselgeneratoren setzen und sparen, um sich den Treibstoff leisten zu können. Hinzu kommen die Lohnkürzungen, die Zehntausende staatliche Angestellte treffen. Im Ergebnis können die Menschen weniger konsumieren und das wirkt sich dann auf alle Branchen aus. Auch dieser Apotheker in Nusserat im Süden des Gazastreifens ist betroffen. Die Lage wird von Tag zu Tag schlechter. Heute ist es besser als morgen und gestern war es besser als heute. Die wirtschaftliche Situation verschlechtert sich ständig. Und das, was der Apotheker noch verkaufen kann, hat auch mit der desaströsen Lage zu tun. Die Nachfrage an Psychopharmaka ist hoch. Viele Leute klagen über psychische Probleme. Wenn ich ohne Rezepte verkaufen würde, wäre der Umsatz sehr hoch. Aber das darf ich nicht und mache ich auch nicht. Ein Ende der Stromkrise ist nicht in Sicht. Palästinenser Präsident Abbas und seine Fatah-Partei auf der einen und die Hamas im Gazastreifen auf der anderen Seite sind von einer Einigung weit entfernt. Die Energiekrise könnte sich eher noch verschärfen, falls Israel die Stromlieferungen nach Gaza reduziert oder einstellt, weil Abbas und seine Autonomiebehörde nicht dafür bezahlen. Der Dauerstreit der beiden großen palästinensischen Parteien wird also einmal mehr auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen.
Das war eine Reportage über die Stromkrise im Gazastreifen von Tim Aßmann. Und das war's auch in unserem Wirtschaftspodcast. In der Technik war Jan Eisenberg. Ich bin Rolf Henkel und bedanke mich fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.